Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, wird gefeiert. Wir berichten aus Frankreich, wo heute mehr Leute lauter protestieren als auch schon. Wir berichten aus der Schweiz, wo das, mit Ausnahme von einigen Chaoten-Aktionen, alles etwas betulicher vor sich geht. Und wir fragen in einem Dossier, zu welchem Preis man in der Krise um Entlassungen herumkäme. Dann, in der Schweiz rechnet man mit einer weiteren Verbreitung der Schweinegrippe, sieht das im Moment aber nicht als Grund zur Sorge. Justizministerin Wittmer-Schlumpf will die Regierung besser organisieren. Wir wollen wissen, ob sie mit diesem Vorschlag bessere Chancen hat als ihre vielen Vorgänger. In Sri Lanka sind die Bemühungen für einen Waffenstillstand zwischen Regierung und Tamil Tigers gescheitert. Dafür büßt die Zivilbevölkerung. Und in Pakistan greift die Armee Taliban-Einheiten an. Und dies nur 100 Kilometer außerhalb der Hauptstadt. Unser Gesprächspartner meint, das signalisiere eine Wende. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Ursula Vogler mit dem Nachrichtenüberblick.
Weltweit haben hunderttausende Menschen den Tag der Arbeit gefeiert. Die Kundgebungen verliefen mit wenigen Ausnahmen friedlich. In Paris und zahlreichen anderen französischen Städten protestierten Zehntausende gegen die Wirtschaftspolitik von Präsident Sarkozy. Erstmals in der Geschichte haben alle großen Gewerkschaften des Landes gemeinsam zu Großkundgebungen aufgerufen. In mehreren deutschen Städten ist es bei Demonstrationen linker und rechter Gruppen zu Krawallen und Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. In Berlin verliefen die Proteste bis zum frühen Abend relativ friedlich. In Russland beteiligten sich mehrere hunderttausend Personen an 1. Mai-Kundgebungen. In Moskau und St. Petersburg wurden laut Radioberichten zahlreiche Oppositionsanhänger festgenommen. In der türkischen Metropole Istanbul kam es zwischen der Polizei und linken Demonstranten zu Straßenschlachten. Mindestens 8 Menschen wurden verletzt. In ihrer Rede zum 1. Mai hat Bundesrätin Micheline Calmiret zu Zuversicht und Solidarität aufgerufen. Als Beispiel nannte Calmiret im zürcherischen Bülach, dass eine Krise nicht als Vorwand dafür gebraucht werden dürfe, Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. SP-Präsident Christian Löwra sagte im basel-landschaftlichen Pratteln, man müsse jetzt dafür kämpfen, dass nicht die kleinen Leute die Krise ausbaden müssten. Außerdem kritisierte Löwra die bürgerlichen Parteien. SVP, CVP und FDP würden von Banken und Großunternehmen finanziert, weshalb sie der Wirtschaftselite jeden Wunsch von den Augen ablesen würden. Viele Gewerkschafter forderten in ihren Reden zum Tag der Arbeit ein 3. Konjunkturpaket und mehr Leistungen für Arbeitslose. In Zürich kam es am Rande einer unbewilligten Nachtdemonstration zu Zwischenfällen. Demonstranten warfen Abfallcontainer um und setzten diese in Brand. Die Polizei setzte laut Augenzeugen Wasserwerfer und Gummischrot ein. Die Schweinegrippe breitet sich weiter aus. In Mexiko sprechen die Behörden jetzt von 12 Toten und 300 Erkrankten. Hongkong meldet den ersten Fall für Asien. In Deutschland wurde erstmals eine Mensch-zu-Mensch-Infektion gemeldet. In der Schweiz bleibt es derzeit bei einem Krankheitsfall. Es gebe keinen Grund zu Panik oder Alarm. Dies betont der Chef der Sektion Pandemievorsorge im Bundesamt für Gesundheit. Man rechne aber auch in der Schweiz mit einer weiteren Ausbreitung der Krankheit. Zurzeit gäbe es 19 Menschen, die sich möglicherweise mit dem neuen Grippevirus infiziert hätten. Bereits untersucht worden seien 35 Verdachtsfälle. Seit gestern gibt es einen Test, der innerhalb 48 Stunden Klarheit verschafft. Der Bundesrat hat beschlossen, Vorschläge für eine Regierungsreform auszuarbeiten. Bis nach den Sommerferien werde das Justizdepartement eine Liste von möglichen Reformschritten zur Diskussion stellen, kündigt Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf gegenüber Schweizer Radio DRS an. Geprüft würden unter anderem die Einführung von Staatssekretären zur Entlastung der 7 Bundesräte oder eine Aufwertung des Bundespräsidiums. Die Schweizer Regierung wird in einer diplomatischen Note an das US-Außenministerium deutlich. Sie weist in dem Schreiben darauf hin, dass ein neues Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA ernsthaft gefährdet sei, solange die USA an ihrer Zivilklage gegen die Bank UBS festhielten. Bundespräsident Hans-Rudolf Merz präzisiert gegenüber Schweizer Radio DAS, er könne sich schwer vorstellen, ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA zu vollenden und allenfalls zur Volksabstimmung zu bringen. Zuvor sei Klarheit nötig über den Stand oder die Lösung hängiger Rechtsfälle in den USA. Das Bundesverwaltungsgericht will eine Beschwerde von UBS-Kunden untersuchen. Konkret will das Gericht überprüfen, ob die Herausgabe von UBS-Kundendaten durch die Finanzmarktaufsicht FINMA an die US-Steuerbehörden rechtens war. Das Gericht begründet die Untersuchung unter anderem damit, dass künftig auch andere Staaten in Sachen Steuerfragen Druck auf die Schweiz ausüben könnten. Ein amerikanisches Berufungsgericht hat entschieden, dass der mutmaßliche Nazi-Verbrecher John Demjanjuk nun doch an Deutschland ausgeliefert werden kann. Der mutmaßliche frühere KZ-Aufseher soll in München wegen Beihilfe zum Mord in 29.000 Fällen vor Gericht gestellt werden. Seine Familie hatte gegen einen früheren Gerichtsentscheid in letzter Minute Einspruch eingelegt, wegen Demjanjuks Gesundheitszustands. Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer steht beim ATP-Turnier in Rom erstmals seit 3 Jahren wieder im Halbfinal. Er gewann im Viertelfinal gegen den Deutschen Mischa Zverev mit 7:6, 7:3 und 6:2. In der Runde der letzten 4 trifft Federer nun auf Novak Djokovic. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Die Schweizer Börse war wegen des 1. Mai geschlossen. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.172 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 50,72 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 13,66. Das Wetter. Im Norden wird es morgen dicht bewölkt und nur zeitweise sonnig. Besonders am Nachmittag und Abend gibt es einzelne Schauer. Im Wallis und im Süden scheint meist die Sonne. Die Temperatur erreicht im Norden 19 Grad, im Süden 25 Grad. Am Sonntag scheint im Norden zunächst meist die Sonne bei rund 20 Grad, später gibt es gebietsweise Schauer und Gewitter. Im Süden bleibt es sonnig bei 24 Grad.
Wir müssen besser werden. Die Justizministerin verlangt eine Regierungsreform. Wir müssen die Rechtslage klären. Das Bundesverwaltungsgericht will wissen, wer welche Informationen an wen aushändigen darf. Zum Beispiel UBS-Unterlagen an die USA. Wir hauen den Bossen auf die Flossen. In Frankreich klingt es in der Krise fast wieder so klassenkämpferisch wie vor Jahrzehnten. In der Schweiz nicht. Weshalb nicht, Herr Löwerer? Frage zum 1. Mai. Und an diesem 1. Mai ein Dossier zur Frage, wieso in Krisenzeiten Leute entlassen? Wieso nicht die Arbeit auf mehr Leute verteilen? Und 2 Krisen in Südasien, in Sri Lanka, wo alle Versuche scheitern, der Zivilbevölkerung zu helfen. Den Kriegsparteien geht es offensichtlich um Wichtigeres als Menschen. Und Pakistan, wo die Armee jetzt heftig gegen Fundamentalisten kämpft, mit denen sie noch vor Tagen Frieden geschlossen hat. Ein Grund, meint unser Gesprächspartner, heiße Obama. Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Wir waren nicht gut genug, sagt sich der Bundesrat, jedenfalls die Justizministerin, angesichts der Rolle der Regierung in den letzten Krisensituationen. Die Arbeitsweise, das monierten ja schon verschiedene, sei nicht mehr zeitgemäß, hier werde zu viel verwaltet und zu wenig regiert, strategisches Denken habe zu wenig Platz. Evelyn Widmer-Schlumpf verlangt jetzt eine Regierungsreform. Das haben schon andere vor ihr erfolglos getan. Elmar Plotzer zur Frage, ob sich daran jetzt etwas ändern könnte.
Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf ist mit dem Krisenmanagement rund um das Bankgeheimnis unzufrieden.
Zu Beginn dieser schwierigen Situation haben wir uns sehr stark noch mit den Tagesgeschäften auseinandersetzen müssen auch und relativ wenig Zeit gehabt, wirkliche strategische Ausrichtungen zu prüfen, auch in einem Gesamtzusammenhang verschiedene Geschäfte einmal anzusehen. Und ich denke, hier besteht wirklicher Handlungsbedarf.
Handlungsbedarf sieht auch Rolf Bütticker, Solothurner FDP-Ständerat und Mitglied der Staatspolitischen Kommission. Es sei höchste Zeit für eine Regierungsreform.
Ich freue mich jetzt, dass der Bundesrat zur Einsicht gekommen ist, dass man den Bundesrat als Führungsorgan, als politisches Führungsorgan dieses Landes reformieren muss.
Evelyn Widmer-Schlumpf nennt konkret zwei Möglichkeiten für eine Regierungsreform. Man könnte dem Bundesrat mehr Staatssekretäre zur Seite stellen oder auch die Rolle des Bundespräsidenten verstärken, indem man die bislang einjährige Amtsdauer verlängern würde. Gerade dieser Vorschlag sei bedenkenswert, findet CVP-Nationalrat Gerhard Pfister, Präsident der Staatspolitischen Kommission.
Wir haben einen Bundespräsidenten, der jährlich wechselt. Und wenn man sich auf internationalen Konferenzen trifft, dann sind in anderen Ländern ist eine gewisse Kontinuität der Partner da. In der Schweiz herrscht das nicht. Da müsste man aus meiner Sicht einmal überlegen, ob wir das nicht verbessern könnten.
Gerhard Pfister ist überzeugt, dass ein stärker geführter Bundesrat in den letzten Monaten ein besseres Krisenmanagement betrieben hätte.
Es wäre unter Umständen vermieden worden, dass wir nachher dann auch aus dem gleichen Bundesrat 3-4 verschiedene Meinungen von verschiedenen Bundesräten hörten.
Die Idee einer Regierungsreform ist nicht neu. Doch in den vergangenen Jahren sind Regierungsreformen immer gescheitert. Diesmal werde das anders sein, ist der freisinnige Rolf Bütiker überzeugt. Niemand habe Interesse daran, dass der Schweizer Bundesrat bei der nächsten Krise wieder so hilflos reagiere.
Wenn der Bundesrat als Organ selber, also in eigener Sache, jetzt dafür ist, dass es sich reformieren muss, dann wird sowohl das Parlament, eventuell dann auch das Volk einer solchen Vorlage zustimmen.
Und doch kündigt sich bereits Widerstand gegen eine mögliche Regierungsreform an. Das mangelhafte Krisenmanagement des Bundesrates habe mit den Personen zu tun, nicht mit den Strukturen, sagt der Aargauer SVP-Ständerat Maximilian Reimann. Und wenn der Bundesrat sich überlastet fühle, dann könne er schon jetzt Abhilfe schaffen, auch ohne Reform.
Ich komme zur Erkenntnis, dass sich die Bundesräte nach unten entlasten müssen, mehr Kompetenzen an ihre Amtsdirektoren abgeben sollten. Aber wir wollen grundsätzlich auch nicht mehr Bürokratie, sondern weniger Bürokratie.
Und deshalb brauche es weder mehr Staatssekretäre noch einen stärkeren Bundespräsidenten. Es zeigt sich einmal mehr, dass eine Regierungsreform ein schwieriges Geschäft ist. Denn selbst wenn die Krise rund um das Bankgeheimnis jetzt motivierend wirkt, schon in ein paar Monaten dürften wieder andere Themen die politische Agenda dominieren.
Elmar Plotzer. Bewegung in der Auseinandersetzung USA gegen UBS, und zwar gleich an verschiedenen Fronten. Zum einen wehrt sich die UBS mit einer Eingabe vor einem Gericht in Florida dagegen, Daten von 52.000 Kunden an die US-Regierung herausrücken zu müssen. Und sie wird dabei von der Schweizer Regierung aktiv unterstützt. Zum anderen kommt das Schweizer Bundesverwaltungsgericht zurück auf die Tatsache, dass die Finanzmarktaufsicht FINMA im Februar entschieden hatte, die UBS müsse trotz noch laufendem Verfahren 300 Dossiers an die US-Regierung herausrücken. Diese Unterlagen sind den amerikanischen Steuerfahndern zwar längst ausgehändigt worden, aber das Bundesverwaltungsgericht geht offenbar davon aus, dass es nicht der letzte Fall dieser Art war. Martin Stucki mit einem Überblick über die verschiedenen Fronten.
Der 18. Februar 2009 könnte in die Geschichtsbücher eingehen als der Tag, an dem das Ende des schweizerischen Bankgeheimnisses seinen Anfang nahm. An jenem denkwürdigen Mittwoch war es, als die schweizerische Finanzmarktaufsicht den beispiellosen Entscheid traf, den amerikanischen Justizbehörden seien unverzüglich die Kundendossiers von 255 Steuerpflichtigen der USA auszuhändigen. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA handelte schnell und nach eigenem Bekunden in einem höheren Interesse. Weil ein angedrohtes Strafverfahren in den USA die ohnehin lädierte Schweizer Grossbank möglicherweise in den Ruin getrieben hätte, so die Argumentation, beschloss FINMA-Präsident Eugen Haltiner nach Rücksprache mit dem Bundesrat, das ordentliche Amtshilfeverfahren auszuhebeln und die 255 Dossiers unverzüglich nach Washington zu schicken, was in der Schweiz nicht nur einen öffentlichen Aufschrei verursachte, sondern der FINMA auch eine Beschwerde von Amerikanern eingebracht hat, die wegen dieser Dossiers nun Besuch von amerikanischen Steuerfahndern erhalten haben. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun diesen Beschwerden die Legitimation erteilt. Das heißt, es wird untersuchen, ob die FINMA dem Druck der US-Justiz zu Recht nachgegeben hat oder nicht. Dies nicht, um den FINMA-Entscheid allenfalls rückgängig machen zu können, was wenig Sinn machen würde, da die Dossiers längst bei den Amerikanern sind, sondern weil das Gericht ähnliche Druckversuche auf die Schweiz auch in Zukunft erwartet. Auch wenn die Schweiz die Einhaltung der OECD-Standards beim Bankgeheimnis angekündigt habe, Bis die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen unter Dach seien, werde es lange dauern, schreibt das Bundesverwaltungsgericht. Und die Befürchtung sei wohl begründet, dass schon am OECD-Finanzministertreffen im Juni die Forderung nach schärferen Sanktionen gegen die Schweiz erhoben und allenfalls durchgesetzt werde. Dass sich das Bundesverwaltungsgericht zu einer solchen Prognose verleiten lässt, zeigt, wie politisch die Themen UBS und Bankgeheimnis geworden sind. Dazu passt auch die Schützenhilfe, die der Bundesrat der UBS in einem anderen Verfahren in den USA zuteilwerden lässt. Es geht um die Zivilklage, die die US-Steuerbehörde in Florida gegen die Schweizer Großbank führt, um an die Daten von über 50.000 mutmaßlichen Steuerhinterziehern zu kommen. Die schweizerische Landesregierung wirkt in diesem Zusammenhang nämlich unverhohlen mit dem Zaunpfahl der Verhandlungen über ein neues Doppelbesteuerungsabkommen. Diese Verhandlungen, die Bundespräsident Merz seit dieser Woche mit US-Finanzminister Geithner führt, seien ernsthaft gefährdet, wenn die Zivilklage gegen die UBS weiterverfolgt werde, heißt es in einer diplomatischen Note ans US-Außenministerium. Die Frage ist allerdings weniger, ob sich Finanzminister Geithner von dieser bundesrätlichen Besorgnis beeindrucken lässt, sondern die, wie die Steuerbehörde IRS darauf reagiert. Denn ohne Einverständnis des Internal Revenue Service kann in dieser Sache nichts entschieden werden. Und in den USA gibt es wenig Behörden, die derart gefürchtet sind wie eben dieser IRS. Immerhin war es vor 78 Jahren in Chicago nicht die Kriminalpolizei, die den Unterweltskönig Al Capone zur Strecke bringen konnte, sondern eben der IRS.
Erster Mai, Tag der Arbeit. In diesem Jahr natürlich im Zeichen der Krise. Es fragt sich, kann die Arbeiterbewegung von dieser Krise profitieren? Wir blicken zuerst nach Frankreich, wo die Gewerkschaften traditionell eine wichtige Rolle in der politischen Auseinandersetzung spielen. Sie wittern Morgenluft. Hunderttausende gingen heute auf die Straße und zum ersten Mal schafften die Gewerkschaften den Schulterschluss zu gemeinsamen Kundgebungen. Von der größten Demo in Paris berichtet Philipp Scholkmann.
Fangen so Revolutionen an? Der frühere rechte Premierminister Dominique de Villepin sprach jedenfalls jüngst davon. Es bestehe das Risiko einer Revolution in Frankreich, sagte der Aristokrat. Er tat es wohl vor allem, um sich selbst in die Schlagzeilen zurückzubringen und seinen Erzfeind Sarkozy zu schwächen. Dennoch, im Quartier Latin von Paris vermischten sich heute Nachmittag die alten kommunistischen Kampflieder mit neuem Zorn.
Actuellement, on sent trop la différence qu'il y a entre les gens très très riches et les gens qui sont licenciés tous les jours.
Der Unterschied zwischen den Superreichen und jenen, die nun dafür bezahlen müssten und entlassen würden, dieser Unterschied habe die Grenze des Erträglichen weit überschritten, sagt eine Sympathisantin an der Kundgebung. Sie gehöre keiner Gewerkschaft an und sei einfach gekommen, um gegen diese Umverteilung nach oben der letzten Jahre, wie sie sagt, zu protestieren. Dennoch, sie sei etwas enttäuscht, sie hätte sich eine viel größere Mobilisierung gewünscht. Es sind wohl weniger Leute an der Kundgebung als beim letzten großen Aktionstag der Gewerkschaften im März, aber doch mehr als am 1. Mai vor einem Jahr. Und die Verunsicherung und die Wut sind tatsächlich verbreitet. Es reiche nun die kleinen Leute, aber auch der Mittelstand. Sie müssten nun in der Krise den Kopf für die Fehler der anderen hinhalten, sagt auch ein Aktivist einer großen Gewerkschaft. Nach Jahren des Krebsgangs glaubt die Arbeiterbewegung die Dynamik wieder auf ihrer Seite. Drei Viertel der Bevölkerung unterstützen den Protest von unten und die heillos zerstrittenen und zersplitterten französischen Gewerkschaften haben es sogar geschafft, im neuen Klima eine Einheitsfront aufzubauen. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs demonstrieren sie am Tag der Arbeit wieder auf einer einzigen gemeinsamen Marschroute. An den Rändern wurde der Protest in den letzten Wochen da und dort sogar radikal. In Lothringen schlugen entlassene Arbeiter die Scheiben einer Präfektur ein, weil der Staat als Vermittler im Streit mit dem Arbeitgeber versagt habe. Und gleich mehrfach setzten entlassene Arbeiter ihre Personalchefs und Direktoren vorübergehend fest, um bessere Sozialpläne zu erwirken. Methoden des Arbeitskampfs, wie sie in Frankreich zuletzt in den wilden 60er und 70er Jahren vorkamen. Das sei keine Nötigung, das sei schiere Notwehr, sagt eine Kundgebungsteilnehmerin. Sie habe jedes Verständnis für die Geiselnahmen. Den Arbeitern bliebe keine andere Wahl, anders werde nicht auf sie gehört. Frankreich hat keinen Zusammenbruch des Immobilienmarkts erlebt und kein Klumpenrisiko in der Finanzbranche. Doch die Meldungen über Kurzarbeit, Sozialpläne und Entlassungen mehren sich auch hierzulande. Und die Arbeitslosigkeit dürfte dieses Jahr auf 10% emporschnellen. Da scheint auch Präsident Sarkozy die Lust auf Provokation vergangen zu sein. So viel haben die Gewerkschaften schon erreicht. Verschiedene Reformen im besonders protestbereiten öffentlichen Dienst wurden überarbeitet oder auf Eis gelegt. Und unter dem Druck der Straße versprach der Präsident auch Hilfe für die Ärmsten. Doch das seien bis jetzt nur Brosamen, lautet der Tenor an der Kundgebung.
On ne se sent pas concerné dans ce qu'il a fait. Bon, bah, les petites classes, les classes moyennes.
Davon spüren wir nichts, sagt der Gewerkschafter. Die Hilfe für die Ärmsten stehe in keinem Verhältnis zu den Vorteilen, die Sarkozy den Reichsten einräume.
Aus Paris der Beitrag von deres Frankreich-Korrespondent Philipp Scholkmann. Etwas bescheidener als in Frankreich geht es jeweils in der Schweiz zu und her. Von einem großen Tag der Arbeiterbewegung und des Protestes kann hier seit langem nicht mehr die Rede sein. Aber auch hierzulande hofft die Linke, dass die Krise für Aufwind sorgt. Geraldine Eicher hat die prominent besetzte 1. Mai-Feier in Pratteln bei Basel besucht.
Spielbeginn! Vorwärts! Marsch!
Die Musikgesellschaft von Pratteln gibt den Takt an. Grau und uniform führt sie den farbigen Tross an. Unter den Trägern von Transparenten auch der Hoffnungsträger vieler an diesem Anlass, Gewerkschafter und SP-Präsident Christian Löwra. Dass die Linke in Nachbarstaaten deutlich stärker zu mobilisieren vermag, macht ihn nicht neidisch.
In Frankreich oder in Deutschland haben diese Massenbewegungen eine ganz andere Bedeutung. Das ist so die Stimme des Volks. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie haben, gegenüber ihrer Regierung auch die Zeichen zu setzen zwischen den Wahlzeiten. Bei uns ist die Tradition eine andere. Und ich finde wichtig, dass wir nicht nur auf die großen Massendemonstrationen setzen, sondern dass wir möglichst nah an den Leuten bleiben, dass wir möglichst in den Vierteln, in den Dörfern, den kleinen Städten präsent sind.
Der Tross zieht durch Pratteln, vorbei an geschlossenen Türen und Fenstern, vorbei auch an Leuten, die lieber den Müßiggang pflegen, als zur Mäßigung aufzurufen.
Heute am 1. Mai ist gerade nebendran in Münchenstein der berühmt-berüchtigte Harassenlauf, den eigentlich Behörden schon lange unterbinden wollen, weil es ist ein sogenanntes Massenbesäufnis und das ist allen ein Dorn im Auge. Und klar, es ist nicht die gleiche Klientel, die eine 1. Mai-Kundgebung mitmacht, aber es tut es halt doch gleich ein bisschen konkurrenzieren.
Doch, dank oder vielleicht besser wegen der Krise seien mehr Leute an die Kundgebung gekommen, wird rechts und links versichert. Aber Massen könne man bei uns nicht mobilisieren.
Ich denke halt, es liegt am Mensch. Der Mensch ist einfach sehr träge und handelt erst, wenn er auf Deutsch gesagt in der Schisse hockt. Und vielleicht hocken wir noch zu wenig in der Schisse.
Wir sind ein konservatives Land. Und ich wünsche mir, es wäre anders, aber es ist einfach so, es ist, in der Schweiz sucht man den Konsens mehr und weniger Konfrontation.
Christian Löwra hat Pratteln nicht von ungefähr ausgewählt. Denn anders als in der Romandie tut sich die SP in der deutschen Schweiz schwer. Ausgerechnet in der Krise, wo man doch meinen könnte, wenn es mit der Konjunktur runtergeht, geht's mit der SP rauf. Die Gewerkschaftszeitung Work titelt in der aktuellen Ausgabe, die Linke mache zu wenig aus der Krise. Mehr Pfiff wünschen sich auch einige in Pratteln.
Ich habe Freude in der Zeit von Bodenmann. Das hat mir eigentlich gut gefunden und das ist auch bei vielen Leuten gut angekommen. Ein bisschen provokativ, wo man heute sieht.
Es wird sicher viel gemacht, aber man könnte vielleicht noch mehr machen in der Zukunft.
Christian Löwra sieht das Problem nicht nur bei der SP.
Nein, es braucht sicher neue Ideen, es braucht sicher ein stärkeres Engagement. Nicht so viel eigentlich für das Erfolg der Partei selber, aber für die Schweizer, für die Schweizerinnen und Schweizer. Also ich glaube, dass die Parteien generell, sei es jetzt die SP oder die anderen, gefordert sind.
Der Bericht von Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher aus Pratteln. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Pakistan, schwere Kämpfe gegen Fundamentalisten. Sri Lanka, kein Waffenstillstand. Das Morden an der Zivilbevölkerung geht weiter. Und ein Dossier zum 1. Mai. Was wäre das Rezept in der Krise, wenn die Arbeit knapp wird? Alle Leute behalten, aber weniger arbeiten lassen. Und wenn ja, wie funktioniert sowas? Die Taliban seien drauf und dran, weite Teile Pakistans unter ihre Kontrolle zu bringen, meldeten die Medien, auch wir, vor 14 Tagen. Grund: Die Fundamental-Islamisten brachten Gebiete bis nur 100 Kilometer von der Hauptstadt Islamabad entfernt unter ihre Kontrolle. Seit einigen Tagen läuft nun eine Gegenoffensive der pakistanischen Streitkräfte. Allein heute sollen bis zu 60 Taliban-Kämpfer in Auseinandersetzungen mit dem pakistanischen Militär getötet worden sein. James Astill ist Korrespondent des Londoner Economist. Er hat sich eben in Pakistan über die Lage informiert. Ich fragte ihn, was sich in Pakistan entwickelt.
Most recently, the Pakistani army has launched a relatively big offensive in an area most near Islamabad.
Seit neuestem hat Pakistan eine relativ große Militäraktion im militanten Nordwesten des Landes in der Nähe der Hauptstadt Islamabad lanciert, um rund 500 Taliban auszuschalten, die den Mona-Distrikt besetzt halten, und zwar trotz einem Waffenstillstand mit der pakistanischen Armee. Ob diese schwere Offensive gegen die Taliban nur auf diesem Distrikt beschränkt bleibt oder darüber hinausgeht, wissen wir noch nicht.
Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass die pakistanische Regierung jetzt plötzlich dermaßen hart zuschlägt?
I think there are two clear factors in this. One is a terrific response in Pakistan, also outside Pakistan.
Ich glaube, es gibt zwei klare Faktoren. Erstens gibt es eine heftige Reaktion auf die Medienberichte der letzten zwei Wochen über das Vorrücken der Taliban in eine gefährliche Nähe der Hauptstadt. Die Situation wurde schlicht unerträglich und zum ersten Mal befürwortete die pakistanische Öffentlichkeit ein gewaltsames Vorgehen gegen die Taliban, was in Pakistan sehr umstritten ist. Zusätzlich gab es heftigen Druck von amerikanischer Seite. Die Amerikaner hielten das Vorrücken der Taliban für völlig unakzeptabel und verabscheuten den Waffenstillstand zwischen der Armee und den Taliban. Dieser Waffenstillstand wurde nun gebrochen. Und das bestätigte die amerikanische Meinung, dass die pakistanische Armee die falsche Strategie verfolgt, dass der pakistanische Staat in Gefahr ist und dass es Zeit ist für eine drastische Militäraktion. Und das ist es, was die Aktion der pakistanischen Armee nun widerspiegelt.
Könnte es sein, dass hier eine Art Umkehrpunkt erreicht ist, wo die pakistanische Regierung eine andere Strategie anzuwenden versucht, wie Sie sagen, unter dem Druck der eigenen Öffentlichkeit, aber auch der Amerikaner? Oder ist die pakistanische Armee dazu gar nicht in der Lage langfristig?
I think this may turn out to signal a more aggressive strategy by the Pakistani army.
Ich denke, dass es eine aggressivere Strategie der pakistanischen Armee signalisieren könnte, die eine Reaktion auf einen Wandel in der amerikanischen Politik ist. Die Regierung Obama nimmt Pakistan viel ernster als noch die Regierung Bush, die sich auf Irak und Afghanistan konzentrierte. Obama setzt eine Priorität auf Pakistan und erhöhte den Druck massiv gegenüber der pakistanischen Regierung, endlich gegen die militanten Kräfte in Pakistan vorzugehen. Es wird schwierig sein für Pakistan, diesem Druck zu widerstehen. Ob das zu einer umfassenden Aktion gegen die Taliban im ganzen Land führen wird, ist fraglich. Denn die pakistanische Armee bezweifelt, ob die zivile Regierung ein mögliches Machtvakuum überhaupt ausfüllen könnte, bei einem Sieg über die Taliban. Es gibt auch den Verdacht, dass die pakistanische Armee ein Doppelspiel spielt und insgeheim auf die Stärke der Taliban baut, und zwar in Afghanistan und im indischen Kaschmir, auf den Pakistan Anspruch erhebt.
To find a use for them, as it has done previously, fighting for its purpose in Afghanistan and also perhaps in the Indian-held part of Kashmir, which Pakistan claims.
James Astill ist Südasien-Korrespondent des Economist. Seit Wochen verlangt die internationale Gemeinschaft eine Waffenruhe in Sri Lanka. Doch alle Versuche blieben erfolglos. Auch die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens konnten diese Woche bei ihrem Besuch in Colombo nichts bewirken. Die Appelle des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz blieben unbeachtet. Für Tausende von Zivilisten im Kampfgebiet bedeutet diese Situation Hunger und Elend. Ein Beitrag von Karin Wenger und Rudi Mäder.
Alle Aufrufe zu einem Waffenstillstand in Sri Lanka blieben bisher fruchtlos. Weiterhin sitzen Tausende von Zivilisten zwischen den Fronten im Kampfgebiet fest. Sie sind zusammengepfercht auf einem Küstenstreifen, der nicht einmal 10 Quadratkilometer groß ist. Viele von ihnen sind krank oder verwundet. Medizinische Versorgung gibt es nicht und die Nahrung ist knapp. Florian Westphal, Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK.
Nach dem, was wir wissen, ist die Lage in dem Konfliktgebiet nach wie vor katastrophal. Vor allem für die Tausenden von Menschen, die dort sind, als Vertriebene, sicherlich viele Verwundete, viele Kranke. Und wir haben eindrücklich die beiden Konfliktparteien aufgefordert, mehr zu unternehmen, um diese Zivilbevölkerung zu schützen und auch mehr Zugang zu gewähren für Nahrungsmittel und für medizinische Versorgung.
Doch dieser Aufruf blieb bislang ungehört.
Man ist weit davon weg, eine ausreichende Versorgung dieser Bevölkerung, vor allem in der akuten Kampfzone, sicherstellen zu können.
Seit Beginn der Kämpfe Mitte Februar evakuiert das IKRK per Schiff Verletzte und Kranke aus dem Kampfgebiet. Aber
das ist enorm kompliziert, auch recht gefährlich, unter anderem auch deswegen, weil die Verwundeten erst einmal mit kleinen Fischerbooten vom Strand zu dem Schiff gebracht werden müssen und natürlich, weil die Kämpfe auch andauern und deswegen auch manchmal schon diese Evakuierung abgebrochen werden muss.
An internationalem Druck fehlt es nicht. Auch die Europäische Union hat die Regierung und die Rebellen zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Diese Woche sind gar die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens nach Colombo gereist. Ihr schwedischer Kollege wurde gar nicht erst ins Land gelassen. Und die beiden Außenminister Kouchner und Miliband versuchten erfolglos, einen Waffenstillstand zwischen der Regierung und den Tamil Tigers zu vermitteln. Der britische Außenminister David Miliband sagte denn auch, er sei extrem besorgt über die humanitäre Situation im und um das Krisengebiet.
We have two crises simultaneously, if you like. We have the crisis in the
Es gäbe zurzeit zwei Krisen, die es zu bewältigen gelte. Einerseits die Krise in der eigentlichen Konfliktzone, andererseits die Krise außerhalb dieser Zone in den Flüchtlingslagern. Die Hilfsorganisationen hätten nur beschränkten Zugang. Es sei ihnen kaum möglich, die vielen Notleidenden zu versorgen, die vor einer Woche aus dem Kampfgebiet hätten fliehen können.
Und dann haben wir die Krise, die sich physisch mit allen Menschen, die vor einer Woche ausgegangen sind.
Die Versorgungslage in den Lagern habe sich zwar verbessert, sagt Hugues Robert, der Missionschef der Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières vor Ort. Aber es mangle immer noch an sauberem Wasser, an sanitären Anlagen und an einer ausreichenden medizinischen Versorgung. Florian Westphal vom IKRK verweist noch auf ein weiteres Problem.
Ein großer Bereich, der uns Sorgen macht, ist, dass natürlich viele Familienmitglieder voneinander getrennt worden sind und jetzt verzweifelt versuchen, wieder den Kontakt herzustellen. Das ist etwas, worum wir uns vorrangig mitkümmern wollen. Und ganz klar auch der Aufruf an die Behörden von Sri Lanka, dass sie einfach noch mehr tun müssen, um sich um diese Vertriebenen in den Camps zu kümmern.
Das IKRK wollte von der Regierung in Colombo wissen, wann diese Vertriebenen in ihre Dörfer zurückkehren könnten. Aber auch diese Frage blieb unbeantwortet. Es scheint so, als wolle die Regierung die Tamil Tigers ein für allemal besiegen, egal zu welchem Preis.
Rudi Mäder und Karin Wenger, der Beitrag zur Lage in Sri Lanka. Wir kommen zum Dossier, wie angekündigt auch dieses zum Tag der Arbeit. Arbeit in Zeichen der Wirtschaftskrise. Da müssen wieder mehr Unternehmen also auch schon Kosten sparen, Strukturen verschlanken. Und weil die Lohnkosten meist einen großen Teil der Gesamtausgaben eines Betriebs ausmachen, wird halt dort gespart. Heißt, es wird Personal abgebaut. So hat zum Beispiel die UBS letzte Woche bekannt gegeben, dass sie in der Schweiz jede 10. Stelle streichen wird. Ginge das nicht anders? Etwa so, dass die knapper werdende Arbeit auf mehr Stellen verteilt würde. Oder dass halt die Löhne gekürzt werden. Zuerst zum zweiten Szenario. Löhne senken statt Personal abbauen. Roman Fillinger.
Theorie der Volkswirtschaftslehre Lektion 1. Geht die Nachfrage zurück, sinkt auch der Preis. Für den Arbeitsmarkt müsste das heißen, wenn die Nachfrage nach Arbeit in einer Branche zurückgeht, sinkt auch der Preis dafür, sprich sinken die Löhne. Müsste heißen. In der Praxis werden zwar Arbeitsplätze abgebaut, doch die Löhne der Weiterbeschäftigten bleiben meist konstant. Lohnsenkungen seien praktisch tabu, sagt der Verhaltensökonom Ernst Fehr von der Universität Zürich, einer der 10 meist zitierten Ökonomen weltweit.
Ich habe selbst für die 90er Jahre hier eine Untersuchung gemacht, wo wir zeigen konnten, dass selbst in der Situation der 90er Jahre, wo die Konjunktur schlecht war, wo die Inflation nahe bei 0% war, dass es fast keine Lohnsenkungen gegeben hat. Und das hängt damit zusammen, dass es die berechtigte Angst gibt, dass Lohnsenkungen die Arbeitsmoral kaputt machen.
Denn Lohnsenkungen, das haben Experimente der Verhaltensökonomen gezeigt, werden fast immer als unfair empfunden, weil Löhne eben mehr sind als ein Entgelt für geleistete Arbeit.
Sie sind auch eine Anerkennung, sie sind ein Ausdruck der Wertschätzung, die ein Arbeitnehmer erfährt. Und Löhne zu kürzen, das wird dann wahrgenommen wie, das Unternehmen schätzt mich nicht mehr. Und wenn das Unternehmen mich nicht mehr schätzt, dann bringe ich auch nicht mehr meine Extraleistung und meine freiwillige Kooperation wird stark vermindert.
Und darauf, dass Mitarbeiter ihre Arbeit freiwillig gut machen und nicht nur, wenn ihnen jemand auf die Finger schaut, darauf sind praktisch alle Unternehmen angewiesen. Trotzdem, nicht immer schlägt eine Lohnkürzung auf die Arbeitsmoral. Hin und wieder gäbe es Unternehmen, in denen die Angestellten Lohnkürzungen akzeptierten und weiterhin die gleiche Leistung erbrächten, sagt Fehr. Aber nur dann, wenn das Unternehmen in seiner Existenz gefährdet sei, wenn die Unternehmensführung auch ihren Teil leiste und vor allem nur dann, wenn die Mitarbeiter die Lohnkürzung als fair empfänden. Und genau das wäre in der gegenwärtigen Krise an vielen Orten nicht der Fall.
In der jetzigen Situation, wo die Leute das Gefühl haben, manche hätten sich unrechtmäßig bereichert, die Löhne zu kürzen, würde sehr schlecht ankommen. Und weil es eben diese psychologischen Schranken gibt für Lohnkürzungen, ist es günstiger für das Unternehmen, die Leute zu kündigen, weil damit haben sie so quasi die Malaise, die haben sie vor den Werktoren und nicht innerhalb der Werktore.
Günstiger heißt also aus Sicht der Unternehmen, der Unmut macht sich bei den Entlassenen breit und die sind zwar sehr unzufrieden, aber eben nicht mehr im Unternehmen. Lohnkürzungen hingegen könnten die Arbeitsmoral im Betrieb senken. Das Schicksal der Entlassenen lasse diejenigen, die bleiben können, zwar auch nicht kalt, sagt Ernst Fehr, aber...
Das ist weit weniger tragisch, wie wenn man jemanden 10% das Salär kürzt.
Und weil eine Entlassungswelle von den Angestellten eher gutiert werde als eine Lohnkürzung, senken die Unternehmen eben eher die Zahl der Beschäftigten als die Löhne. Was dann allerdings zumindest zum Teil auf Kosten der Öffentlichkeit geht, die sich um mehr Arbeitslose kümmern muss.
Roman Villinger. Es gäbe noch andere Mittel und Wege, um die Zahl der Arbeitslosen möglichst klein zu halten. Ende der 90er Jahre zum Beispiel experimentierten diverse Betriebe mit sogenannten innovativen Arbeitsmodellen, immer mit dem Ziel, die vorhandene Arbeit auf mehr Hände zu verteilen. Die Post führte damals ein solches Pilotprojekt durch. Wie das funktionierte und warum sich dieses Arbeitsmodell dann halt doch nicht durchgesetzt hat, im Beitrag von Evelyn Kobler.
Die Motivation war groß damals, Ende der 90er Jahre. Die Post wollte ein Zeichen setzen, im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, mit gutem Beispiel, vorangehen. Jürg Bayo, er hat als Arbeitspsychologe das auf ein Jahr beschränkte Pilotprojekt der Post beobachtet und evaluiert. Er erinnert sich zurück.
Ich habe noch gespürt, dass am Anfang wirklich viel Energie in diesem Projekt war, dass fast eine Euphorie da war, eben so einen solidarischen Akt zu vollziehen.
Die Post prüfte damals verschiedene Ideen. Sie überlegte sich zum Beispiel, ihren Mitarbeitenden für Nachtarbeit statt Lohn Zeitzulagen zu geben. So hätte die Post 940 Personen mehr beschäftigen können. Eine Idee, die die Post dann aber zugunsten einer anderen Idee verwarf. Sie führte letztlich das sogenannte Solidaritätsmodell ein. Dabei teilten sich 4 Postangestellte 3 Stellen. Für die Lohneinbußen und die Zusatzkosten, die damit verbunden waren, kamen die Beteiligten gemeinsam auf.
Das Ganze war darauf aufgebaut, dass sowohl der Staat, also die Arbeitslosenversicherung, als auch die Unternehmen, hier die Post, als auch die Mitarbeitenden einen Beitrag leisten zur Reintegration von Arbeitslosen.
Einen Beitrag leisten, das hieß zum Beispiel für die Postmitarbeitenden, die am Pilotprojekt teilnahmen, nicht mehr 100% arbeiten für 100% Lohn, sondern noch 75% arbeiten für 90% Lohn. Eigentlich kein schlechter Deal. Und doch war es schwierig, Freiwillige innerhalb der Belegschaft zu finden, die am Pilotprojekt teilnahmen. ein Dämpfer für die Projektverantwortlichen, erinnert sich Arbeitspsychologe Jürg Bayou.
Sie waren natürlich enttäuscht wegen der eher geringen Beteiligung, aber es ist auch zu relativieren, weil bei der Post konnten schon viele Leute Teilzeit arbeiten. Die Funktionen, die betroffen waren oder die vorgesehen waren, haben auch ein Lohnniveau, wo sich gerade Personen mit Familie sich zweimal überlegen müssen, ob sie sich eine Reduktion überhaupt leisten können. Und der dritte Grund war auch, dass gewisse Vorgesetzte nicht nur positiv diesem Projekt gegenüberstanden, weil sie doch auch wieder zusätzlichen Aufwand gewärtigten.
Eine ganze Reihe von Hürden also, die die Projektverantwortlichen überwinden mussten. Kam hinzu, dass sich kurz nach Projektbeginn die Schweizer Wirtschaft erholte und sich das Problem der Arbeitslosigkeit entschärfte. Die Firmen, nicht nur die Post, verloren die Freude am Experimentieren mit solidarischen Arbeitsmodellen. Projekte wurden gestoppt und unkonventionelle Arbeitsmodelle verschwanden wieder von der Bildfläche. Das Fazit des Arbeitspsychologen fällt jetzt, 10 Jahre danach, denn auch zweigeteilt aus.
Ich finde es toll für Firmen, wenn sie auch so eine Aufbruchstimmung erleben könnten. Und ich persönlich finde es toll für jeden einzelnen Arbeitslosen, der eine Stelle findet. Aber man muss sich auch bewusst sein, mit diesem Modell kann man die strukturellen Probleme der Erwerbslosigkeit nicht lösen.
Solidaritätsmodelle hätten also primär eine symbolische Wirkung. So war es auch bei der Post. Sie konnte mit ihrem Pilotprojekt gerade einmal 29 Stellen schaffen. Das war zwar nicht nichts, aber gemessen an den damals rund 55.000 Postmitarbeitenden doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotz der bescheidenen Wirkung, Jürg Bayou wünschte sich, dass gerade in der jetzigen Krise wieder vermehrt solidarische Arbeitsmodelle eingesetzt würden. Allerdings,
ich habe den Eindruck, dass der Solidaritätsgedanke in der Wirtschaft eher geringer geworden ist.
Dies deshalb, weil der Druck auf die Führungsverantwortlichen in den Firmen in den letzten 10 Jahren enorm stark zugenommen habe. Da bleibe kaum noch Luft, aufwendige Projekte wie jenes der Post in Angriff zu nehmen. Das sei denn auch der Hauptgrund, sagt Jürg Bayou, warum jetzt, trotz Krise, die Firmen kaum versuchten, ihre Arbeit auf mehr Hände zu verteilen. Also im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit wieder symbolische Zeichen zu setzen, wie das einst die Post versucht hat.
Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler im 1. Mai-Dossier zum Thema «Wie umgehen mit weniger Arbeit?». Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Sabine Manz, für die Nachrichten Christian Lüscher, Mikrofon Markus Baselk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.